Vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern, so sei nun Lob gesungen dem hellen Morgenstern. Menschen, die das singen und hoffen, die kommen häufig aus der schwärzesten Nacht. Sie wissen, was es heißt, wenn die Welt verdunkelt ist und wenn die Schatten in unsere Seele kriechen. Und Jochen Klepper, der diese Zeilen schrieb, hat im Dritten Reich die tiefste Dunkelheit, die man sich wahrscheinlich nur vorstellen kann, erlebt. Man muss aber nicht im Dritten Reich gelebt haben, um zu wissen, was Dunkelheit ist, was Nacht und was Schatten sind. Ich glaube, viele von uns kennen diese Momente. Die Nacht, die sich schwer auf unsere Seele legt, die Nacht der Trauer, die Nacht der Einsamkeit, die Nacht der Furcht vor dem, was kommen könnte, die Nacht des Zweifels, die Nacht der Zerstrittenheit, die Nacht der Sorge um geliebte Kinder und andere Menschen. Und darum geht es heute am ersten Advent. Dieser erste Advent ist den Menschen gewidmet, die um die Nacht wissen. Die Nacht ist vorgedrungen, heißt es, nicht weil alles nicht schlimm ist, nicht weil es immer noch mal gut gegangen ist, nicht weil sich alle Probleme lösen lassen. Vielleicht ein Bild dazu. Bei uns ist jetzt die dunkelste Jahreszeit angebrochen. In der Arktis aber ist es schon seit Wochen finster. Die Sonne kommt schon seit Wochen nicht mehr über den Horizont. Und wenn im Frühjahr, so etwa im Mai, Juni, die Sonne zum ersten Mal wieder auftaucht, bei minus 40 Grad, und wenn das Meer noch 2 Kilometer vom Ufer tief vor zugefroren ist, dann versammeln sich die Inuit und stehen still da, bis die Morgenröte über dem Eis schimmert. Und wenn dann die Sonne zurückkehrt, wieder aufgeht, dann brechen sie in einen riesengroßen Jubel aus. Das Licht ist zurückgekehrt, die lange Nacht des Winters nähert sich dem Ende. Die Nacht ist vorgedrungen, heißt es in dem Lied und auch im Predigttext. Und diese Zeile redet von einer Ahnung, dass das Licht bald kommt. Der Morgenstern ist ein zartes Licht, das ist noch nicht die Sonne, sondern das ist wirklich ein zarter Schein. Er macht noch nicht wirklich hell, aber er ist der Vorbote des Lichts des Tages. Jesus ist gekommen und darum kann es nicht immer Nacht bleiben. Jesus wird kommen und spätestens dann ist es vorbei mit der Nacht. Im Reich Gottes geht dann die Sonne nicht mehr unter. Jesus kommt zu dir und auch wenn du leidest, wenn du zweifelst, wenn du dich sorgst, wenn du schuldig geworden bist, auch wenn es finster ist in deiner Seele, mit dir wandert nun der Morgenstern. Ein zartes Licht, aber das Licht deines Gottes. Und so wanderst du auf dieses Licht zu, auf einen neuen Tag. Was heißt das für uns? Uns werden sicher keine dunklen Nächte erspart bleiben, das wissen wir. Aber wir müssen auch nicht ebenso verfinstert und hoffnungslos sein wie andere, weil wir eben auf Jesus schauen und uns an ihn klammern. Wir sind Menschen, die vielleicht aus der Nacht kommen, aber die dem Licht entgegengehen. Interessant und etwas beklemmend ist nun, dass Paulus diese tröstlichen Worte von der Nacht, die im Schwinden ist, und von dem Tag, der im Anbrechen ist, mit einer Erinnerung an die Gebote Gottes verbindet. Die Wartezeit im Advent, so scheint es, ist gefüllt mit einem ganz konkreten Bußprogramm. Wir sollen uns nicht gehen lassen, weder sexuell noch beim Essen und Trinken, auch nicht in irgendwelchen Auseinandersetzungen. Und die Brücke zwischen den tröstlichen Worten und den Aufforderungen bildet ein Appell, ein Morgenappell. Genug geschlafen, liebe Gemeinde, aufwachen, es wird Zeit. Stellt euer Verhalten jetzt auf den hellen Tag ein, auf Jesus. Lasst die nächtlichen Aktivitäten, die gehören doch eher einer Vergangenheit an, die versinkt. Lebt so, wie es dem Tag entspricht. Paulus sagt, wenn ihr jetzt aufwacht, dann möchte ich, dass ihr niemanden etwas schuldig bleibt. Dann möchte ich, dass ihr untereinander Liebe übt. Und das bitte stetig und auf Dauer. Wie geht das? Nun, indem ihr euch an die Gebote haltet und indem ihr zügelloses Leben meidet. Und das ist nun spannend. Im Advent kommen wir aus der Nacht, wir sind aufgeweckt, wir warten auf den Tag und wir bereiten uns auf das Kommen des Tages vor, indem wir unser Leben ändern. Und da fallen ein paar Details auf. Erstens sagt Paulus, Liebe üben und Gebote halten, das gehört zusammen. Ihr wollt wissen, wie man Liebe übt? Na, dann haltet die Gebote. Ihr wollt wissen, in welchem Geist die Gebote zu halten sind? Nun, indem ihr sie eben mit Liebe füllt. Mit Liebe für andere, nicht gegen sie, zu ihrem Wohl, nicht zu eurem Nutzen. Und das ist spannend. Einander lieben bedeutet für Paulus, einander die Gebote Gottes zumuten. Zweitens fällt mir schon der Vorgang als solcher auf. Paulus spricht die Römer an. In Gemeinden heute gibt es so eine Art Nicht-Angriffspakt. Ich störe dein privates Leben nicht, dafür du bitte auch mein Leben nicht. Wir lassen den anderen gewähren, wir lassen ihn machen und tun, jedenfalls solange er auch uns gewähren lässt. Und Paulus empfiehlt aber einen anderen Weg. Er sagt, im Geist der Liebe, die dem anderen das Beste gönnt, Geduld hat und stets das Wachstum des anderen im Blick hat, ist es wichtig, dass wir einander darauf hinweisen, dass wir mahnen, dass wir bitten, dass wir nachgehen. Ich war gerade gestern in einer anderen Gemeinde und habe das auch so diesen Gedanken so ein bisschen vorgebracht und kam gleich große Abwehr. Was? Wir sollen in das Leben eines anderen reinreden? Das kann ich doch gar nicht und das maße ich mir gar nicht an. Paulus sagt was anderes. Mahnt einander, weist einander darauf hin, wenn etwas nicht gut läuft, bittet einander, ermutigt einander, geht dem anderen nach. Drittens sagt Paulus, haltet die Gebote und meidet ein zügelloses Leben. Was er dann sagt, das sind ausschließlich Vermeidungsstrategien. Da kommen so Sachen wie nicht Ehe brechen, nicht töten, nicht stehlen, nicht gierig sein, neidisch sein, nicht prassen, nicht sexuell nehmen, was ich kriegen kann, nicht rechthaberisch, nicht stur, nicht aggressiv sein, nicht den anderen niederringen. Meide das, sagt Paulus. Warum ist das so? Paulus ist da an dieser Stelle irgendwie stocknüchtern. Er sagt, bei euch Nachtgestalten ist schon so viel gewonnen, wenn ihr lasst, was Gott hasst. Anders gesagt, wenn ihr eurem Nächsten nichts Böses tut, dann ist schon ganz viel Gutes gewonnen. Sehr spannend. Und viertens sagt Paulus, das wird ein Kampf. Das wird nicht einfach sein. Und machen wir uns das einfach nochmal konkret. Adventlich leben. Es ist höchste Zeit, dass wir aus dem Schlaf aufwachen. Vernachlässigen wir unsere Ehen nicht. Wir sollen nicht schlecht über den anderen hinter dessen Rücken reden. Wir sollen uns nicht stur in Nebensächlichkeiten verbeißen. Wir sollen nicht gleichgültig aneinander vorbeigehen. Wir sollen uns nicht auf Kosten des anderen in den Vordergrund stellen. Unter dem Strich geht es um mehr als Gebotserfüllung. Es geht darum, dass etwas vom Wesen Gottes in uns zu sehen ist. Und dabei kann man immer auf zwei Seiten vom Pferd fallen. Die einen Menschen, die nehmen es ganz genau mit Gottes Geboten. Und manchmal, wenn man es ganz genau mit Gottes Geboten nimmt, kann man unerträglich werden. Zu den unerträglichsten Zeitgenossen überhaupt gehören. So ein Geruch von Pfefferminztee umgibt sie von Weitem, ein Hauch von Überheblichkeit, von Miesepetrigkeit, eine verkniffene Mimik, eine Ausstrahlung, bei der andere sich immer schlecht fühlen müssen. Die andere Seite, bei der man vom Pferd fallen kann, sind Menschen, die es einfach nicht so genau nehmen. Sie gehen immer, sagen wir mal, 80% mit. Aber dann kommen die 20%, bei denen es schwierig wird. Und sie denken, ja, 80% ist doch schon ganz gut. Muss es denn wirklich mehr sein? Ich komme doch in die Gottesdienste, ich gehe doch in einen Hauskreis, ich arbeite doch schon mit, ich bin doch gar kein so schlechter Mensch. Aber dann kommen sie eben an den Punkt, wo es weh tut, wo jedes Stückchen weitere Hingabe ins Eingemachte geht. Und an diesem Punkt bleiben sie stehen und wundern sich, dass das Christsein so langweilig ist. Beides will Paulus nicht, sondern er sagt, es wird höchste Zeit, dass ihr aus dem Schlaf aufwacht. Wenn ihr etwas von dem anbrechenden Licht, von dem kommenden Tag des Herrn spüren wollt, dann fangt an, ernsthaft zu leben. Dann fangt an, den Geboten Gottes zu vertrauen, ihm zu vertrauen. Und Vertrauen ist kein Gefühl. Ich muss mich nicht nach Vertrauen fühlen, sondern ich kann das entscheiden. Und manchmal muss ich es auch entscheiden gegen mein Gefühl. Ich will, sagen wir dann, die Nachtexistenz ablegen und die Tagschicht antreten. Ich fasse zusammen. Adventsspiritualität, warten, adventlich leben, adventliche Gemeinde sein, was heißt das? Menschen, die einfach so leben wie alle, die einen Nicht-Angriffspakt schließen und sich lieber in Ruhe lassen. Eine Gemeinde, die man als religiöser Dienstleister aufsuchen kann, wo man aber ebenso gut wegbleiben kann. Oder eine adventliche Gemeinschaft sein, der auch andere abspüren, die sind füreinander da. Die achten aufeinander, die ringen darum, in ihrem alltäglichen Leben Jesus zu vertrauen und ihr Leben von ihm formen zu lassen. Und sie werden gesünder dabei und nicht etwa merkwürdiger. Sie werden mitfühlender und nicht etwa arroganter. Sie werden liebevoller und nicht etwa verbissen und kalt. Es sind Menschen, die aus der Nacht kommen, die die Nacht kennen, aber die das Licht erahnen und die da ihre Hoffnung darauf setzen und ihm entgegengehen. Und das sind also zwei sehr konkrete und vielleicht nicht so alltägliche Gedanken, die uns dieses Wort vom Römerbrief, aus dem Römerbrief nahelegt. Es ist Advent und es heißt erstens, die Nacht vergeht, der Morgenstern kommt, der Tag bricht an und der Morgenstern wandert mit uns. Wir gehen dem Tag entgegen. Es wird nicht immer finster bleiben. Jesus ist gekommen, Jesus wird kommen und ihm gehören wir. Und zweitens, darum wachen wir auf, darum meiden wir das Böse und darum werden wir zu einer verbindlichen Gemeinschaft. Amen.